Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe vom Steuerfunk-Podcast. Auch den nehmen wir nochmal auf am Abend vom 4. Dezember 2025. Und die Folge 17, die wird erscheinen am 28. Dezember 2025. Und Andreas, du bist noch da.
Genau, Sebastian, da habe ich eine blühende Fantasie. Ich stelle mir jetzt gerade vor, das Weihnachtsessen war so ein bisschen schwer. Die ungeliebte Verwandtschaft ist schon wieder weg. Die Netten sind noch da. Aber bei uns ist dann manchmal so eine Trägheit im Wohnzimmer. Und dann ist doch total super, wenn man so einen Podcast hört, oder? Satt von Plätzchen, gutem Essen. Der Christbaum steht noch unabgebrannt da. Und da so ein Podcast.
Kann und das ausrechnet zum oder? Steuerrecht. Ah, okay.
Das ist wie so Markenbitter, ne?
Ja,
das. Der reißt dann auf, ne?
Ja. Ja, vor allem, man will ja dann langsam sich auf das neue Jahr vorbereiten, die Neujahrsvorsätze, und da ist das Steuerrecht sicherlich nicht das Schlechteste, was man ausdenken kann.
Und jetzt machen wir Traum. Also, draußen fällt leichter Schnee und der Bürokratieabbau schreitet voran. So, und jetzt wissen alle, nee. Das sind unerfüllte Wünsche. Ja. Der Wetterbericht sagt schon, es wird eher warm, also Tendenz. Naja. Sebastian. Gut.
Ich würde ganz kurz mit dem Disclaimer noch anfangen.
Genau.
Wenn du jetzt die Rechte. Also, wer sind wir? Andreas Sprenger ist Steuerberater in March bei Freiburg. Ich bin Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Wir machen das Ganze in unserer Freizeit und einfach nur, weil es uns Spaß macht. Und das Ganze ist natürlich keine Rechtsberatung. Wenn jemand wissen will, wie das hier auch rechtlich abzusichern ist, das Ganze, dann kann er sich die Folge 1 von unserem Podcast anhören. Und in der Folge 1, da ging es um die Anrufungsauskunft nach § 42 Ehe-Einkommensteuergesetz und nach 28 HSGB 4, also Sozialgesetzbuch 4. Und dort haben wir eben erläutert, wie man kostenlos, aber verbindlich bei den jeweiligen Verwaltungen zum Steuerrecht und zum Sozialversicherungsrecht als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer nachfragen kann, wie die richtige Behandlung des Arbeitslohns für Steuerrecht und für Sozialversicherungsrecht stattfindet.
Und dann komme ich und sage, bitte, niemand soll sich ärgern. Das liegt uns tatsächlich am Herzen. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen frech oder weiß nicht vielleicht, aber bitte dran denke. Also ich liebe das als Betriebsprüfer tatsächlich immer. Man hat sich um die Sache heftig gestritten, aber nach der Betriebsprüfung konnte man dem gegnerischen Steuerberater oder der Steuerberaterin beziehungsweise dem Steuerpflichtigen oder Mandant immer noch die Hand geben und sich anlache und sage, naja, das haben wir aber fest gearbeitet. Also wir wollen niemanden ärgern. Und ich denke mal, unsere Stärke in Deutschland ist auch, dass die Verwaltung funktioniert, dass sich Leute Mühe gäbe im BMF, in Finanzverwaltung. Also ich glaube schon, man sollte dieses Kollegiale einfach betonen und einfach niemanden ärgern. Das täte uns, also täte mir leid, ich bin jetzt alt und ich finde, gibt genügend andere Sachen zum Ärgern, aber das soll jetzt nicht der Fall sein. Und Sebastian, interessante Themen, man hat erst gedacht, wir machen so eine reine, einfach so redet, aber du hattest nochmal schöne Themen.
Ja, also ich denke, wir müssen einfach mal über das schöne St. Martins BMF-Schreiben vom 11.11.2025 sprechen. Der Ladeerlass der Finanzverwaltung, der ja dann zum 1.1. in Kraft setzt. Wer es noch nicht vorher gelesen hat und noch womöglich Elektroautos oder Hybridfahrzeuge hat, die er abrechnen muss, dem wird vielleicht ein bisschen das Herz in die Hose rutschen, wenn wir ihm sagen, was sich da ändert. Aber ich hoffe, das hat sich alles schon rumgesprochen, was sich da an Thematiken ändern und ansonsten muss man halt dann
das loslernen. BMF-Schreiben ist eine Überraschung, aber es gab schon schöne BMF-Schreiben im November. 45 zum Beispiel zur Abfindung gab es auch schon im November ein wunderschönes BMF-Schreiben, das heute noch gilt. Genau, und dann hatte ich noch zwei weitere Themen.
Genau, eigentlich kamen die Themen ja von dir. Wir wollten mal kurz nochmal über die Großbuchstaben M und die Reise.
M sprechen, genau.
Genau. Und die Thematik natürlich auch, die ein bisschen reinspielt. Lohnabrechnung, Digitalisierung der Lohnabrechnung. Was machen wir denn mit unseren ganzen Excel-Abrechnungsthematiken? Und wir haben noch das Thema Gutscheine mal wieder dabei. Was machen wir, wenn man einen Gutschein gegen einen Gutschein tauscht? Ist das ein Problem oder ist das vielleicht keins?
Das beschäftigt wirklich viele meiner Mail-Center. So, Sebastian, fangen wir an? Erstmal dieses BMF-Schreiben, oder?
Ich hätte auch vorgeschlagen, wir fangen gleich mit dem BMF-Schreiben an.
Oder frage ich gleich mal, also jetzt nicht falsch verstehe, ich will das nicht alles, aber hat mich überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, gibt, weiß ich was, noch andere wichtige Themen. So viel rechtlich, also das BMF-Schreiber endet jetzt schon einiges, aber also spannend. Es geht um diese Strombezug im Zusammenhang mit der E-Mobilität, oder? So
genau,
kann man sagen, um die Ladestationen, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Und genau.
Also eigentlich kann man es wirklich clustern. Es ist ja die Überarbeitung des bisher geltenden BMF-Schreibens, das wir ja in dem Bereich schon hatten. Und das BMF-Schreiben wird halt jetzt entsprechend aktualisiert, angepasst auf die aktuellen Entwicklungen, und man geht eben her und sagt, okay, wir wollen das entsprechend fortschreiben. Und man kann erstmal sagen, unverändert bleibt der Bereich. Es bleibt dabei der 3 Nummer 46 Einkommensteuergesetz, der steht ja im Gesetz. Ich kann also weiterhin mein Fahrzeug beim Arbeitgeber entsprechend aufladen. Egal, ob das der Firmenwagen ist oder ob mein Privatfahrzeug als Arbeitnehmer, das bleibt entsprechend steuerfrei. Fahrtenbuchmethode.
Also der Firmenwagen, Sebastian, also wenn Sie Arbeitnehmer haben oder Mandanten, die Arbeitnehmer haben und den Elektrodienstwagen haben, also nach wie vor unproblematisch. Man steckt das Ganze beim Arbeitgeber in die Ladesäule, der Elektrodienstwagen oder Hybrid wird aufgeladen. Da passiert jetzt erstmal vom Prinzip nichts. Dienstwagen ist Dienstwagen, Benzin könnte man auch steuerfrei gewähre, also das ist erstmal entspannt. Das Einzige, Sebastian, das können wir vielleicht gerade erwähnen, wenn jemand einen Elektrodienstwagen hat und macht die Fahrtenbuchmethode, da gibt es so einen kleinen Bonus dann, habe ich so daraus gelesen, oder? Können wir nachher mal fragen.
Ja, gut, wobei ich habe es tatsächlich...
Ich hatte so Schiss vor dem BMF-Schreiben, dass es brutal durchgelesen.
Ich merke gerade, du hast es ganz brutal durchgelesen. Aber
du sollst mal sehen, ich habe ja hinter mir solche bunte, weißt du, von meiner Frau geschenkt kriegt, solche bunte Textmarker. Und also ich habe ja gelb, blau, grün und rot.
Aber es war ja beim Fahrtenbuch bisher schon so, dass wir ja schon bisher gesagt haben, wenn du das halt beim Arbeitgeber auflädst, dann lasse mir den Strom einfach außen vor, der fließt nicht in den Fahrtkosten ein. Bei der 1%-Regelung, da passiert natürlich nichts, da ist es wurscht. Da haben wir ja dafür aber normalerweise eben bei Bruttolistenpreisfahrzeugen seit 1.7.2025 die Viertelungsregelung, wenn der Bruttolistenpreis unter den 100.000 Euro liegt. Davor ja die 70.000 bzw. die 60.000 Euro.
Genau.
Und da also ändert sich nichts. Und interessant fand ich noch ein bisschen den Punkt, stellt nochmal klar, das gilt natürlich auch für die E-Bikes, die wie ein Kfz einzuordnen sind. Und man stellt nochmal klar, jetzt aber auch für die E-Bikes, die kein Kfz sind, da gilt zeitlich unbefristet die Billigkeitsregelung, dass ich auch die beim Arbeitgeber einfach laden kann, ohne dass das einen weiteren geldwerten Vorteil darstellt. Und ich muss ja da immer sagen, ich zucke ja da immer und denke, was machen wir eigentlich dann als Verwaltung, wenn der Arbeitgeber es duldet und erlaubt, dass ich mein privates Smartphone lade. Und das ist für mich immer der Punkt, nochmal darauf hinzuweisen, vielleicht die 50 Euro Freigrenze nicht jeden Monat voll auszuschöpfen, weil der Strombezug für dieses private Smartphone, für die private Nutzung eines Smartphones dann auch, der ist natürlich ein geldwerter Vorteil, ist ein Sachbezug, der würde in die 50 Euro Freigrenze gut reinpassen. Wenn ich aber schon 50 Euro Gutschein gebe, könnte man hier mal kurz schlucken.
Sebastian, ich habe heute einen Anfall gehabt, da ging es um die private Zusatzkrankenversicherung, die der Arbeitgeber abschließen will für die Arbeitnehmer. Kostet 60 Euro, Eigenanteil der Arbeitnehmer 10 Euro. Also erstens, das war eine ganz sympathische Anfrage, total süß. Die wusste auch eigentlich alles, sie wollte nur sich nochmal versichern. Habe ich gesagt, private Krankenversicherung, also so eine private Zusatzkrankenversicherung ist Sachzuwendung nach dem BMF-Schreiben vom März 2022. Ist also 50 Euro fähig, aber ich habe dann auch hingeschrieben, und das möchte ich doch bitte nochmal auch deine Kolleginnen und Kollegen aus den steuerberatenden Berufe, wenn jemand, also wenn der Mandant 50 Euro ausnutzt, würde ich mir einen Haftungsausschluss unterschreiben lassen, dass der Mandant verantwortlich ist für das Einhalten der 50-Euro-Freigrenze, denn da ist ja kein Cent Luft mehr drin. Und ich bringe immer das Beispiel, das ist vielleicht lustig, aber auf dem Schreibtisch im November liegt ein Snickers und da steht drauf, weil es heute so Novembertrüb ist, das muntert auf. Dann ist Aufmerksamkeit, also behaupte ich, dann ist es unproblematisch. Mhm. Aber wenn da drauf steht, ein Dankeschön für Ihre gute Arbeit, so, und irgendein Vollpfosten schreibt es so hin, dann ist die 50-Euro-Grenze gecrasht. Und jetzt sagt man, ja gut, dann haben wir halt mal einen Monat 51,60. Aber das macht die Beweislage für den Arbeitgeber wichtig. Wenn das ein großer Betrieb ist und es gibt keine exakte, saubere Listeführung, dann sagt der Lohnsteuerprüfer, ja, aber einmal habe ich es jetzt schon erwischt. Jetzt bestätigen Sie mir für die anderen 99 Mitarbeiter an 12 Monate, dass nichts gekommen ist. Und ich verstehe nicht, warum man die 50-Euro-Freigrenze bis an den Rand ausnutzt. Also das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ich verstehe es nicht. Mach doch 45 Euro. Dann, also der Prüfer hat ja verständlicherweise keine Lust zu suchen, ob er jetzt 5,01 Euro findet. Der Snickers passt da zweimal rein. Also ich verstehe es auch nicht, ja. Gebe ich dir recht. Verstehe nicht.
Also da, wie gesagt, einfach nur nochmal der Hinweis, die Verwaltung macht da im Normalfall nichts. Vor allen Dingen ist ja da auch die Frage, will der Arbeitgeber das wirklich, hat er das wirklich erlaubt?
Mit dem Smartphone aufladen, ja, ja, klar.
Genau, oder gibt es ein arbeitsvertragliches Verbot mit dem Smartphone aufladen, dann hätte man ja gar kein Problem, dann hätte schon was Problem, muss ich dann abmahnen oder sonst was. Also ja, man kauft sich Probleme ein, wo es nicht sein muss. Und wie du sagst, so ein bisschen Luft sich lassen, dann hat man einfach Überlebensspielraum.
Dann macht einem das keine schlaflose Nächte, ja, ne, wenn da jemand das aufgreift. Ja. Genau. Aber jedenfalls also auch das Aufladen vom Fahrrad, also vom E-Bike, vom
Pedelec.
S-Pedelec, ja. Auch Sebastian, elektrische Tretroller, ne, der schon als Elektrokleinstfahrzeug, kein E-Bike oder kein Pedelec, sondern das ist ja wirklich, müsstest du eigentlich, wenn du den überlässt mit 1% und Zuschlag für Vaterwohnung, erste Tätigkeitsstätte, der E-Scooter und Segways, bitte dran denken. Also das Aufladen dieser Geräte ist jetzt über diesen Erlass tatsächlich erfreulicherweise steuerfrei, wird aber als Billigkeitsregelung so benannt. Ne?
Mhm. Ja, und das zeitlich unbefristet, während ja alle anderen Regelungen da drin bis zum Jahr 2030 befristet sind.
Genau.
Und dann haben wir jetzt den Teil Laden beim Arbeitgeber weg. Dann ist natürlich drin, okay, jetzt hat mein Arbeitnehmer einen Firmenwagen als Elektroauto bekommen, jetzt muss der das ja vielleicht auch mal zu Hause laden. Und dann geht es natürlich darum, mit dem normalen Stecker in die Steckdose geht es zwar auch, das ist aber mühsam, also braucht er eine Wallbox. Und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten, die Wallbox an den Arbeitnehmer zu bringen. Einmal, ich sage, du bekommst die, du musst die aber wieder an mich als Arbeitgeber zurückgeben, wenn du aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet oder wenn du das nicht mehr brauchst, dann hätten wir ja nur eine Überlassung der Ladevorrichtung, das ist steuerfrei, weil dann kriege ich sie als Arbeitgeber zurück und da sagt man, da hat keine Übereignung stattgefunden, nichts, da ist nichts lohnsteuerpflichtig dran und man muss auch hier nicht irgendwie einen Eigenverbrauch oder sowas mitversteuern.
Nur mal interessant, mega, damit man sich es nochmal vorstellt, das ist tatsächlich auch ein durchaus hoher Aufwand. Ne? Der Arbeitgeber sagt, okay, Sie können sich so, ich zahle die Installation der Wallbox und die Wallbox selber. Da kommen schon mal 2.000, 3.000 Euro zusammen und die steht dann, stelle ich mir jetzt bildlich vor, in der Garage vom Arbeitnehmer, in der private Garage vom Arbeitnehmer. Und solange man da nichts Abweichendes vereinbart, sondern man davon ausgeht, weiß gar nicht, wie man das juristisch macht, Sebastian, dass die Wallbox zurückgegeben wird, ist das auf Ganze insgesamt steuerfrei. Die Wallbox-Überlassung ist kein geldwerter Vorteil, oder ist steuerfreier geldwerter Vorteil, oder?
Ja.
Steuerfrei, ja, freigestellt,
genau. Ja. Ja, genau. Ist steuerfrei gestellt und ist so auch entsprechend benannt. Wie gesagt, ich hätte hier gar kein Problem zu sagen, okay, wie machst du das? Ich würde halt ganz normal Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag machen und eben reinschreiben, wenn Sie aus dem Betrieb ausscheiden, wenn Sie die Wallbox nicht mehr brauchen, weil Sie kein Elektrofahrzeug mehr von uns bekommen, weil Sie vielleicht zukünftig ein Wasserstofffahrzeug mal bekommen, dann müssen Sie die wieder an uns zurückgeben. Und damit hat man ja zivilrechtlich letztlich den Eigentumsübergang versagt. Ohne Übertragung wirtschaftliches Eigentum und zivilrechtliches Eigentum bleibt der Besitz ja beim Arbeitgeber und das ist das, auf das abgestellt wird.
Ja, also da baut ihr uns ja auch eine goldene Brücke.
Genau.
Also dann haben wir im Grunde mit geklärt, um es zu zusammenfassen. Also das Aufladen vom Firmenwagen beim Arbeitgeber, no problem. Das Aufladen vom Privat-Pkw beim Arbeitgeber, auch kein Problem. So ist doch, Sebastian, ne?
Ja, genau.
Wenn ich mal mit meinem privaten Pkw, mit meinem privaten Smart beim Arbeitgeber lande und frage, darf ich ihn aufladen? Also wirklich, denken Sie immer dran, arbeitsrechtlich bitte, es muss geklärt sein. Aber wenn der Arbeitgeber sagt, naja, Sie dürfen natürlich Ihr privates Fahrzeug bei uns aufladen, steuerfrei. Und das ist tatsächlich auch unproblematisch, wenn der Arbeitgeber diese Wallbox oder diese Ladestation beim Arbeitgeber betreibt, haben wir vorhin besprochen im Vorgespräch. Ist gar kein Problem, wenn dann die Rechnung an der Arbeitgeber geht, dann ist das okay. Und Sebastian, nach Nummer 45 ist einer der wenigen Lohnbestandteile, die keine detaillierte Aufzeichnungspflicht erfordern, oder?
Ja, wir sind eine Nummer weiter, wir nehmen aber drei Nummer 46.
Drei Nummer 46.
Genau.
Ich habe noch nichts zu Weihnachten gehabt, das merkt man, ich bin geschädigt. Also drei Nummer 46, also die ist wirklich ausgenommen, keine Aufzeichnungspflicht, ist in Ordnung, ja.
Genau.
Und Sie geben mir bitte nur Acht, wenn die Ladestation tatsächlich zum Beispiel jetzt auf dem Betriebsgelände von, weiß ich was, einer der großen Anbieter von von Betriebsstrom betrieben wird. Nehmen wir an, also ich habe auf meinem Betriebsgelände eine Ladesäule, die geht aber nicht auf direkt, wird von mir betrieben.
Jetzt machen wir einfach Schleichwerbung, nennen es die ENBW oder die RWE oder
genau.
Wen haben wir noch? Wir E.ON. Genau. E.ON, jetzt haben wir, glaube ich, alle Großen mit dabei, die betreiben bei Ihnen so eine Ladesäule.
Es gibt so ganz, schon inzwischen wirklich große, ja, aber nehmen wir an, die Future Elektronik Energieversorgung betreibt auf dem Standort vom Andreas Sprenger Worldwide GmbH so eine Ladesäule und die rechnet direkt ab, dann ist das Ganze auch tatsächlich steuerfrei, Sebastian, du berichtigst mich, wenn die Ladesäule dann wirklich nur den Arbeitnehmern und den Firmenfahrzeugen zur Verfügung steht.
Ja, richtig.
So war es richtig. Schranze genau. Von 19 vom BMF-Schreiber, habe ich es nämlich vorhin falsch verstanden. Genau. Dann haben wir die Ladeeinrichtung. Daheim ist jetzt erstmal da. Und ja, Sebastian, jetzt sage ich zum Arbeitgeber, ja natürlich, ich müsste zurückgeben, aber können wir nicht irgendwie, dass ich mir die jetzt schenke, macht doch keinen Sinn, die aus der Wand rauszureißen. Und der Arbeitgeber sagt, also gut.
Ist ja wie immer als Lohnsteuerrechter freue ich mich ja immer, wenn du das Wort schenken sagst, weil dann denke ich immer, geschenkt kriegst du bei uns gar nichts. Da sind wir immer beim Arbeitslohn. Und tatsächlich ist es halt so, wenn man es übereignet, dann haben wir steuerpflichtigen Arbeitslohn. Aber wir haben eine Pauschalierung 40.2 Nummer 6 Einkommensteuergesetz. Und dann kann ich es halt mit 25% plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer wegpauschalieren.
So, und jetzt, welcher Wert, Sebastian, das beschäftigt mich immer. Ha. Also ich hab vor 3 Jahren hat man mir das Ding installiert.
Ja.
Installationskosten, ich habe es mal geguckt hier in meiner Kanzlei, 3,5, also der Anschluss ist teuer, Ladestation selber geht, aber 3,5 muss man rechnen. Jetzt ist das Ding 3 Jahre alt. Da wird man sich einfach versuchen, irgendwie einen Zeitwert zu ermitteln, oder?
Ich hätte jetzt gesagt, das wäre jetzt ein klassisches Thema, wo ich mal mit dem Finanzamt Kontakt aufnehme und über eine Anrufungsauskunft nachdenke. Aber bei Wertermittlungen ist es immer schwierig, mit dem Finanzamt im Vorfeld Verbindlichkeit herzustellen. Ja. Aber hier bleibt letztlich nur übrig zu sagen, okay, wir müssen gucken, haben wir irgendwo Vergleichswerte, finden wir irgendwo eine Gebrauchtplattform, wo es Wallboxen gibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es sowas in der Art gibt. Sonst muss man halt mit einem Näherungswert arbeiten und sagen, so eine Anlage, die verschleißt, die wird abgeschrieben über wahrscheinlich 6 Jahre, ist jetzt noch nicht mal, ob ich da richtig liege, aber ich gehe davon aus, dann muss man halt sagen, okay, dann verteile man die damaligen Anschaffungskosten halt auf die 6 Jahre und nehme den Wert, der nach 3 Jahren rauskommt.
Also so hätte ich jetzt auch gesagt, man geht einfach her und sagt, komm, 6 Jahre sowas und dann macht man einfach für jedes Jahr 1/6 Abschlag.
Ja, also was anderes wird einem nicht viel übrig bleiben, weil ich glaube tatsächlich, eine Gebrauchtplattform für Wallboxen wird es nicht geben. Und da ist ja auch der Punkt, die Technik schreitet da ja so schnell voran, dass die Wallbox, die du vor 3 Jahren gekauft hast, vielleicht dann mit dem Auto, das du in 4 Jahren bekommst, gar nicht mehr kompatibel ist. Dann brauchst du sowieso eine neue.
Ja, oder auch eine langsame Ladekapazität hat.
Ja.
Das Interessante ist halt der Stromanschluss im Regelfall. Ne? Der ist was wert.
Genau.
Ja, das ist, also da muss man halt einfach eine Lösung finden. Und dann schon stimmt, wenn ich mal sage, dann schätzt man was, fragt gar nicht erst viele, dann kann man mit dem Lohnsteuerprüfer dann immer noch diskutieren. Ich glaube, da gilt es auch der Grundsatz, Hauptsache man hat was gemacht und nicht unter den Teppich gekehrt. Also ist meine Meinung.
Nee, und dann ist natürlich das nächste Thema, ja, wenn da jetzt Strom durchläuft durch die Ladeeinrichtung beim Arbeitnehmer zu Hause, kann der Arbeitgeber das irgendwie übernehmen, kann der das machen? Und dann muss ich halt sagen, ja, okay, jetzt erster Punkt, dem Grunde nach nein, weil steuerfrei ist da nichts drin. Der 3 Nummer 46, die Steuerbefreiungsvorschrift, sagt ja, du musst die Ladevorricht auf dem Gelände des Arbeitgebers haben. Der wird ja seine Privatwohnung nicht auf dem Gelände des Arbeitgebers haben, sondern zu Hause. Und bist du räumlich getrennt vom Betriebsgelände des Arbeitgebers. Das heißt, der Strom, der da durchfließt, dieser private Strom, den der Arbeitnehmer erstmal zahlt, den kann ich eigentlich nicht steuerfrei ersetzen. Eigentlich
genau, weil man muss immer dran denken, das ist ja erstmal Strom, den der Andreas Sprenger als Privatperson bezieht.
Ja.
So, und den Data, und jetzt geht es um die Frage, jetzt geht er aber natürlich ins Firmenfahrzeug rein, da denken Sie dran, da hat natürlich das Privat-PKW, der private Elektroauto natürlich jetzt überhaupt, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, es geht um den Firmenwagen. Und jetzt, Sebastian, ja, jetzt lade ich die ganze Nacht meinen Firmenwagen da auf und kann mich nicht föhnen, weil das Netz schwach ist. Und da gab es ja bisher, Sebastian, eine Ladepauschale, ne?
Genau,
bisher. Ja, aber beide vorhin, ja. Sorry. Ja,
bisher haben wir halt gesagt, ja, bisher kannst du als Arbeitgeber zwei Möglichkeiten. Entweder der Arbeitnehmer weist dir die tatsächlichen Kosten nach, Stromzähler, der in der Wallbox drin ist, und dann eben seinen privaten Gesamtverbrauch oder seinen Stromtarif. Und dann konnte man es ja ausrechnen. Dann konnte ich als Arbeitgeber das ersetzen. Das war natürlich teilweise sehr mühsam. Und dann hat man als Verwaltung aber gesagt gehabt, bisher, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, je nachdem, was für ein Fahrzeug du hast. Fangen wir mal mit dem teuersten an. Du hast ein Elektroauto und du kannst es nicht beim Arbeitgeber laden. Dann konnte der Arbeitgeber einfach monatlich vereinbaren. Wir müssen dran denken, das müssen wir arbeitsvertraglich auch tatsächlich vereinbaren. Ich zahle dir 70 Euro.
Genau.
Hat das übrigens nicht getan. Dann konnte man trotzdem sagen, lieber Arbeitnehmer, du musst diesen Elektrowagen daheim betanken mit Strom, mit deinem privaten Strom, dann waren die 70 Euro, wenn man das arbeitsvertraglich vereinbart hat, ein Betrag, Zuzahlung zu den Kosten des Fahrzeugs und haben damit den Geldwertenvorteil gemindert. Dann musste man es beim Geldwertenvorteil abziehen.
Also es war tatsächlich, die Pauschale war in jedem Fall steuermindert, entweder als steuerfreie Auslageersatz über diese Pauschale oder eben als Mindung des Geldwertenvorteils. Und Sebastian, wenn es beim Arbeitgeber keine Lademöglichkeit gab, dann, man hatte ein Hybridfahrzeug, das hatte ich erstaunlich viel, dann waren es 35 Euro pro Monat, ne?
Genau, wenn es keine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber gibt und Hybrid, dann 35. Hatte man eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber mit dem Hybrid, waren es 15. Hatte man ein Elektroauto mit Lademöglichkeit beim Arbeitgeber, waren es 30. Und jetzt haben wir die ganze Zeit schon im Prinzip das BMF-Schreiben vorweggenommen. Ganz kurz, denn die Pauschalen, die laufen aus zum 31.12.2025. Für alle Lohnzeiträume danach gilt was Neues.
Und jetzt kommt der Praktiker, sorry, will es nicht verzögern. Bitte denken Sie dran, da muss ich gucken. Also ich habe Fälle, wo man die 35, also ich habe jetzt drei Stück im Kopf, die 35 Euro bezahle, arbeitsvertraglich vereinbart. Denke ich auch bitte an die GmbH-Gesellschaft, der Geschäftsführer, da kommt es eben auch mal vor, bitte aus der Lohnabrechnung zum Januar rausnehmen. Die Pauschale ist gestorben. Definitiv, Sebastian, gibt es keinen Zweifel dran. Ne?
Genau, richtig.
Und das heißt, ja, was machen wir jetzt?
Genau, und jetzt
ja, sind wir eigentlich der tatsächlichen Stromkosten.
Genau. Da wären wir jetzt eigentlich, das ist jetzt mal der erste Punkt. Jetzt hätte man die tatsächlichen Stromkosten. Heißt, hat derjenige einen festen Tarif, fester Grundpreis plus ein fester Preis pro Kilowattstunde. Dann sagt die Verwaltung, jetzt brauche er halt noch einen Zähler, entweder im Auto. Die allermeisten Elektroautos rechnen ja aus, wie viel sie da an der jeweiligen Stelle betankt werden und können das ganz genau sagen, wie viel Strom sie da reinbekommen haben in der Garage oder aber über den Zähler an der Wallbox und dann eben mal diesen festen Preis, hat einen dynamischen Stromtarif, dann müssen wir halt einen Durchschnittswert bilden und dürfen den entsprechend zugrunde legen. Und spannend
finde ich. Und zwar auch der anteilige Grundpreis, ne?
Genau, der gehört.
Also wenn ich jetzt 10.000 oder wenn ich jetzt 10.000 Kilowattstunde in meiner Wohnung, also in meinem Haus verbrauche, dürfte jetzt ein bisschen hoch sein, und ich habe ab 3.000 Euro in den Firmen PKW gelade, dann darf ich praktisch 30% des Grundpreises und 3.000 Kilowattstunde mal Durchschnittspreis laut Stromversorger, den darf ich dann praktisch als Auslagersatz, so ist zu verstehen, Sebastian, vom Arbeitgeber erstattet bekomme, wenn das genau so vereinbart wird.
Richtig. Perfekt.
Und dann sieht man aber euer Bemühen, also ich habe ja an das BMF-Schreiben, ja, war ein bisschen überrascht. Und dann hat man auch geregelt, und das finde ich, ist jetzt dann doch mit einer schönen Klarheit. Ich habe ganz viele Mandanten, die investieren derzeit in die Speichertechnik und erzeuge die eigene Photovoltaikanlage tatsächlich den eigenen Strom und speichern ihn über die Speicher. Und die nutzen natürlich dann diesen Photovoltaikstrom fürs Aufladen vom Firmen-PKW. Und auch da hat das BMF-Schreiben eine Lösung.
Ja, weil da dürfen wir, die Lösung ist relativ einfach. Wir gucken weg, weil wir nehmen erstmal einfach die Kilowattstundenpreis, den man gezahlt hat, und schaue halt eben nicht auf diesen Photovoltaikstrom. Weil der sonst bisher hat man immer gesagt gehabt, wir müssen die durchschnittlichen Kosten der Photovoltaikanlage entsprechend nehmen und daraus den Kilowattstundenpreis dafür ermitteln. Das alles, hat man gesagt, ist zu kompliziert. Wir nehmen diesen Preis.
Das war doch jetzt eine Traumvorlage. Also ich habe jetzt die Finanzverwaltung gelobt, da musst du euphorisch, da musst du sagen, das machen wir super. Ah ja,
ja, das kenne ich. Also, wir machen immer alles super, daher weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, das ist wie der Weihnachtsmann, der mit seinem Rentierschlitte, natürlich inzwischen Rentierschlitte, durch die Nacht fährt, und jetzt sagt die Finanzverwaltung, Mensch, guck doch, ihr habt doch immer wieder noch Strombezug. Sebastian, so muss man es konkret verstehen, ne? Du hast dann, weiß ich was, 9.870 Photovoltaik und 722.
Genau.
Der Firmenwagen, und die 722, die darf, auch wenn du 3.000 eingetankt hast und nur 722 bezogen, darf sagen, okay, also 3.000. Und ich müsste für diesen, ich habe für Fremdbezug 32,7 Cent bezahlt, dann darf man die abrechnen.
Genau. Also im Prinzip sagt man verwaltungsseitig, der Netzstrom geht vorrangig in den Firmenwagen, und dann haben wir das entsprechend betragsmäßig hinterlegt. Das spart uns.
Aber habe ich jetzt schon recht verstanden? Arbeit. Wenn ich wirklich feststelle, ich habe tatsächlich nur 2.000 fürs Haus bezogen, aber 3.000 ins E-Fahrzeug geladen, dann darf ich 3.000 Kilowattstunde mal diesen Bezugspreis vom Energieversorger ansetze.
Genau, weil man muss sich ja überlegen, vom Hintergrund her, sonst müsste man ja für 1.000 Kilowattstunden jetzt wieder irgendwie anteilige AFA
rechnen.
Genau. Und das spart man sich, indem man sagt, auch da nimmt man einfach das Netzentgelt, das man üblicherweise zahlt.
Und jetzt maul ich und sage, da muss ja die Belege raussuchen und ausrechnen.
Ja, jetzt kann ich
jetzt noch mehr
loben, weil die Verwaltung.
Es ist Weihnachten, Leute, es ist Weihnachten.
Auch jetzt. für den Fall gibt es eine besondere Regelung. Man hat nämlich einfach gesagt, okay, für denjenigen, der die ganze Nachweisthematik zu kompliziert ist, der darf einfach eines machen. Er darf auf der Internetseite von DStatis, vom Statistischen Bundesamt, unter Strom nachschauen in dem Bereich 5.000 bis 15.000 Kilowattstunden Privathaushalt vom ersten Halbjahr des Vorjahres, also für uns für 2026, also das erste Halbjahr 2025, was da die durchschnittlichen Stromkosten inklusive Grundpreis pro Kilowattstunde sind. Das sind fürs Jahr 2026 damit 34 Cent je Kilowattstunde. Und diesen Preis kann man dann einfach nehmen, mal die Kilowattstunden, die das Auto ausgibt.
Mehr Weihnachten, meine liebe Zuhörer und Zuhörer. Also mehr Weihnachten kann man nicht wünschen. Also man hat drei Varianten. Der Schwabe würde ich sagen, ich ermittle auf jeden Fall mal meinen individuellen Strompreis. Der Badner, weiß ich was, weil es bei uns halt so viel Sonne hat, bei uns hat es ja praktisch nur Sonne, der sagt, Photovoltaikanlage, was zahle ich denn, wenn ich Strom beziehe? Und dann gibt es noch derjenige, der sagt, ich gucke halt mal beim Statistischen Bundesamt, da gibt es die Preise, und dann habe ich es für ein Halbjahr. Den Preis nehme ich dann fürs nächste Halbjahr. Also das ist okay, oder?
fürs ganze Jahr 2026 gilt der Wert erste Halbjahr 2025.
Ah, genau, weil der ist nämlich schon drin, ne? Der
erste Halbjahr ist drin. Genau. Wichtig ist halt, ich darf nicht jeden Monat auch wechseln, sondern ich muss eben überlegen, welche der Methodiken ich anwende. Das gilt dann fürs ganze Kalenderjahr. Fürs nächste Kalenderjahr darf ich dann neu wechseln.
Ja, also für Pfennigfuchser ist das dann eine schwere Aufgabe. Für welche der drei Varianten entscheide ich mich?
Jetzt ist nur noch eine Thematik, wo ich mal den Praktiker einfach fragen wollte, wie machen wir es denn? Ja, jetzt haben wir ja irgendwann zum 20. Januar die Lohnabrechnung vor Januar und da wissen wir ja noch gar nicht, wie viele Kilowattstunden fließen ins Auto rein. Weil
Sebastian, da habe ich jetzt, ja noch ein paar Tage. Da bin ich jetzt wieder mit der Brechstange unterwegs. Da gehe ich jetzt einfach her und schätze erstmal, und zwar sachgerecht, und sage, ich zahle Ihnen erstmal jetzt einen Abschlag, weil es ist Auslagenersatz, der ist steuerfrei. Dann kommt also immer die Sozialversicherung und sagt, bereits abgewickelte Versicherungsverhältnisse dürfen nicht korrigiert werden. Sagt das BSG wirklich. Ist steuerfrei, ist Auslagersatz, ist begrifflich kein Arbeitslohn, bestimmt zustimmen, oder?
Ja, stimme ich dazu.
So, und dann gehe ich einfach her und dann müsste ich nur schauen, dass ich den Arbeitnehmern einfach auch mal zwinge und sage, Leute, ich brauche von euch dann eine Abrechnung.
Du würdest dann im Prinzip auch so machen, wie wir es ja bei der Fahrtenbuchmethode auch machen. Wir schätzen erstmal und spätestens am Ende des Jahres vor Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung müssen wir mal eine Spitzabrechnung machen. Und dann muss man halt gucken, dass man entsprechend, wenn man merkt, man muss noch nachzahlen, dann zahlt man noch nach. Wenn man eben nicht merkt, der hat zu viel gezahlt, muss man halt das Überzahlte noch zurückfordern und zieht es glatt.
Deswegen, Sebastian, bin ich mit der Strompreispauschale. Das ist, also wer von Ihnen das BMF-Schreiben liest, Sie haben zu Weihnachten kein gescheiter Krimi bekommen, nichts zu lesen und die Weihnachtsfilme sind auch vorbei. Schauen Sie das BMF-Schreiben an, 3.2. Ich bin ein Fan von dieser Lösung. Das muss ich echt sagen, das ist für mich das Einfachste. Ich gucke, was kostet die Kilowattstunde und dann kann ich ein bisschen abschätzen, wie oft muss halt der Arbeitnehmer fragen, wie oft laden Sie daheim, wie viel Strom wird bezogen. Und da komme ich doch ganz gut hin. Also die Strompreispauschale nach diesem Statistischen Bundesamt ist für mich persönlich, für den Praktiker die Wahl der Sache. Sie müssen nur dran denken, sollte es dann tatsächlich im November, Dezember 2026 tatsächlich nachhalten und sage, ich brauche jetzt eine Abrechnung von Ihnen, damit ich das ausgleichen kann. Ja. Aber da es ein Auslagersatz ist, Sebastian, selbst wenn ich jetzt im Januar 27 spitz abrechnen würde für 26, ich muss es nur machen, das ist für mich wichtig. Ja. SV-technisch kann nichts passieren, denken Sie dran, das ist Auslagenersatz und der löst keine SV aus.
Für uns ist halt wichtig, vor Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung für die Lohnsteuer das entsprechend abzurechnen.
Genau, ich muss es einfach abgerechnet haben.
Ja.
Und dann muss klar sein, und das heißt konkret, wenn ich überzahlt habe, da lege ich schon Wert drauf, dann muss man halt im Januar sagen, Herr Sprenger, Sie müssen von dem Abschlag 357 Euro bitte zurückzahlen und das behalte ich bei der Lohnabrechnung ein. Da müsste ich auch als Praktiker einfach brutal sein. Dass man es wirklich einbehält. Also einbehalte heißt einbehalte.
Ja.
Und einbehalte heißt, ich sage vom Lohn abziehe, was natürlich schon wieder, jetzt bin ich natürlich der schlecht gelaunte Weihnachtsgrinch, mit Pfändung und so weiter. Nee, ich meine, das geht vor, das ist kein Pfändungsschutz da, das ist eine Verrechnung vom Arbeitgeber. Also mach es. Das ist der einzige Nachteil. Aber also ich finde es eigentlich okay, ja.
Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gehört gehabt, man kann natürlich dann auch vollautomatische Lösungen haben. Es gibt wohl schon Elektroautos, die eben dann genau diesen Kilometerstand an die Lohnbuchhaltung senden können, den Kilowatt-Ladestand, der eben zu Hause in der Garage ist. Und dann funktioniert das natürlich idealerweise. Da hat man sogar eine voll digitale Lösung. Dann braucht man gar kein Belegen mehr nachrennen.
Klar, das ist für die Arbeitgeber, die ein Fuhrparkmanagement haben, die werden so ein Zeug einführen. Die wollen ja auch den Verbrauch wissen, weil das sind ja auch Kosten, die aus dem Ruder laufen können. Das muss man auch mal sagen. Ne?
Klar.
Aber ich will auch mal zum Trost sagen, also ich hatte den Fall, dass ich so eine Pauschale hatte, aber der Mandant war beruflich viel unterwegs, hat dadurch immer auch wieder mit seiner ihm zur Verfügung gestellten Ladekarte bezahlt, also Strom getankt. Mhm. Und da war ich mir eben war ein bisschen unheimlich. Ich zahle eine Pauschale, habe eigentlich keinen Nachweis. Also jetzt sind wir wieder steuersystematisch. Ich ich schrott mich jetzt als Steuerberater, aber da warst du doch nie sicher, ob deine 35 Euro, ob die sachgerecht sind, musste man nicht prüfen. Jetzt ist es einfach klar, wenn jemand tankt unterwegs, da denken Sie dran, das ist schlichtweg Reisekosten oder das ist, wenn der den Beleg vorliegt von NBW, wenn es nicht der Arbeitgeber selbst direkt bezahlt, das kann man jetzt erstatten und man hat ja kein schlechtes Gewissen mehr, weil der private Strombezug muss einfach jetzt nachgewiesen werden.
Ja. Und dann noch so ein Thema, einfach nochmal als wichtiger Punkt eben für diese ganzen Aufwand, mach es eine vertragliche Vereinbarung, dann ist man einfach sauber, dass man das sauber regelt. Lieber Arbeitnehmer, du musst mit dieses Elektroauto auch zu Hause entsprechend betanken, dann ist das entsprechend auch gut. Klar ist natürlich, derjenige, der bisher die Pauschale bekommen hat und hat nie zu Hause in der Garage getankt, der hat halt jetzt weniger. Aber der hätte es auch nie bekommen sollen, weil dafür war die Pauschale ja nie gedacht.
Ja, ist das genau. Und wenn notfalls für die Steuerberatenberufe notfalls reicht, eine kleine Notiz vom Mandant vereinbart wird, dass zu Hause ladet, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den Strombezug aufzuzeichnen, nachprüfbar aufzuzeichnen, über nämlich einen Zähler, und er ist verpflichtet, Ende des Jahres abzurechnen.
Also ja, wir wissen ja alles, seit der ersten Tätigkeitsstätte arbeitsvertragliche Vereinbarung geht bei der Finanzverwaltung auch auf dem Butterbrot. Man muss einfach nur das, was man will, versuchen zu artikulieren, sodass es nachvollziehbar ist.
Ja, ich finde, es macht einfach auch gute Eindruck, wenn man sagen kann, wir haben es geregelt. Ja. Denken Sie immer dran, wir lösen oft was aus, was nachher doch im arbeitskritischen Verfahren für Ärger sorgt. Und wenn das sagen kann, das haben wir aber mal in der Notiz festgehalten, dann ist das auch hilfreich. Sebastian, also gut, Hammer, das BMF-Schreibe vom 11.11. Hammer.
Durch.
Lade, oder?
Ja. Dann würde ich vorschlagen, erzähl mal Großbuchstabe M.
Tja, also, jetzt gebe ich zu, das ist was mich ärgert, was vielleicht auch Berufskollegen und Kollegen jetzt an mir stört. Ich hätte gern mal diesen Kennbuchstabe M weg. Ich mache sehr viele Reisekostenseminare und Sie wissen, wenn jetzt der Andreas Sprenger als Arbeitnehmer auf Dienstreise ist, 14 Euro, 14 Euro für den Dienstag, das ist Verlegungsmehraufwand, die Tagesspeise, und ich bekomme Frühstück, dann wird einfach meine 14 Euro gekürzt um 5,60 Euro fürs Frühstück. Heiß geliebt und immer diskutiert, ist einfach so, wenn der Arbeitgeber Mahlzeit zur Verfügung stellt, ist zu kürze. Aus Batsch, BFH hat es entschieden, brauchen wir nicht diskutieren. So, das ist für mich alles okay. Und jetzt ist im Rahmen der Jahreslohnsteuerbescheinigung für meinen Fall der Kennbuchstabe M in der Zeile 3 mitzuführen. So, damit einfach im Rahmen einer Steuererklärung ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin trotzdem noch Reisekosten als Verpflegungsmehrpfand geltend machen kann, dass die Finanzverwaltung weiß, okay, da muss man eben darauf achten, dass Verpflegung gewährt wurde und die zu verrechnen ist. Das ist jetzt mal das Prinzip. Was mich an dem M stört, ist, sind zwei Sachen. Das M sagt überhaupt nichts. Ein Frühstück für 5,60 ist ein M, aber auch,
wenn 60, du viel Reisender bist und bis 120 60
Seminartage mit Mittagessen ist auch ein M. Ja. Wenn ich halt unterwegs war in der Schweiz und in Frankreich und in Österreich und ich habe dort Mahlzeiten bekommen, Frühstücke, dann kann nachher kein Mensch mehr sagen, wie viel ist das M jetzt wert, kann niemand nachvollziehen. Und wir haben eben immer wieder auch im Veranlagungsverfahren Rückfrage von der Finanzverwaltung. Erstmal vom Prinzip her verständlich, hohe steuerfreie Tagesspäße, aber Leute, bitte vorlege. Sebastian, Beweisvorsorge des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, der die Steuererklärung abgibt, der muss halt die Reisekostenabrechnung in irgendeiner Weise aufbewahren. Und dann muss ich spöttisch sagen, wenn er alles aufbewahrt, und dann schicke ich halt auch der Finanzverwaltung, da bin ich jetzt dann auch gnadenlos, 160 PDF-Seite. Ist okay. Ich verstehe beide Seiten, aber ist so. Aber Sebastian, das Problem in der Praxis ist, wie kriege ich das M ins Lohnprogramm? Ja. Weil wenn ich jetzt mit DATEV abrechne und ich mache mit DATEV Reisekostenabrechnung, ist das kein Problem. Wenn ich mit SAP abrechne und mache mit SAP Reisekostenprogramme, ist das auch kein Problem. Aber die Welt geht eben, und das denke ich mal, sieht das BMF mit einer traurigen Weltfremdheit nicht, Der Weg geht jetzt dahin, dass man Programme einsetzt, die nämlich die Reisekostengenehmigung, die Reisebuchung, die Abrechnung der Reisekosten übernimmt. Gibt es ganz viele Angebote und da wird dann einfach nachher der Beleg tatsächlich in eine Cloud geladen und das Programm sagt dann, also der Andreas Sprenger war in München, da gibt es eine Taxifahrt, da gibt es eine Bewirtung, da gibt es die Auslage. Und es ist natürlich tatsächlich auch ein Träumchen für die Menschen, die Reisekosten abrechnen, weil das Schlimmste ist dann natürlich, sind die Belegfuzzis, die da massenhaft Belege bringen, nicht sauber sortiert, nicht durcheinander und dann musst du suchen. Also die Welt geht in diese Software, weil die Software auch eben dann einfach auch so Wohlfühlpunkte hat, wie wenn ich nach Koblenz muss, dass die sagt, es gibt in Koblenz die Pizzeria, die Gastronome, es gibt dort, kann man sich vergnügen. Ja. So, und die sind alone standing und Sebastian, ab 2017 müsse die eine diese Lohndatenschnittstelle erzeuge. Das habt ihr ja gut gelöst. Das muss nicht ins Lohnprogramm rein, aber es muss eine eigene Datenschnittstelle haben. So habe ich es doch richtig verstanden, oder?
Ja, also irgendwann dann, jetzt erster Schritt, kommen ja die elektronischen Fahrtenbücher und Fahrtenschreiber, die das können. Und dann wird das nach und nach ausgeweitet. Aber die Reisekosten kommen eben auch. Und damit einhergehend muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich hoffe, das, was du gerade beschreibst, ist ja im Prinzip das Programm, was sich die Verwaltung vorstellt. Im Prinzip ein Buchhaltungsprogramm für die Reisekosten, genau, das alles zusammenstellt und dann der Verwaltung am besten, genau wie dem Lohnabrechner, einfach nur einen Datensatz erzeugt.
Genau.
Der Arbeitnehmer war von dann bis dann auf der Reise, er hat das und das bekommen, kannst draufklicken und dir den Beleg noch anschauen, alles gut.
Und vor allem halt auch eine Bescheinigung tatsächlich notfalls erstellt, wie viel war der Kürzungsbetrag? Ja. Also der Finanzbeamte, die tun mir ja auch leid, die rötet sich ja eins ab. Wobei, ja, das muss man sich auch mal vorstellen, du kriegst so einen Prüfhinweis, musst du diese blöde Reisekosten nachrechnen, kann kein Mensch automatisch, aber da kann man doch sagen, das ist doch schön, wenn man sieht, okay, das ist die Liste der Kürzungen für Mahlzeiten, da machst du Häkle dran und siehst, stimmt. Aber das M ist blöd, jetzt habe ich so ein System, jetzt muss ich der Lohnbuchhaltung am Jahresende sagen, Personalnummer 873-752M, 658-777M, das ist ein Käse ohne Ende. Und da verstehe ich dann, da bin ich dann brummig, denke ich, also ein BMF schreibe für die Steuerbefragung nach 3 Nummer 46 gibt's, aber dieses M, dieses mal kläre, wie wird vernünftig bescheinigt, das fehlt. Ja, Sebastian, unterhalten wir uns schon lange und ich weiß nicht.
Ich muss sagen, du weißt, ich bin immer ein großer Verfechter. Ich wäre für absolute Beträge einfach zu bescheinigen auf der Lohnsteuerbescheinigung, dass man einfach sagt, okay, derjenige hat auf Dienstreisen, es gibt eine Zeile, Verpflegungsmehr, Aufwandspauschale ungekürzt, Verpflegungspauschale gekürzt wegen Mahlzeitengestellung. Und dann habe ich doch die allermeisten Fälle wahrscheinlich abgedeckt.
Oder mach halt von mir aus über die Steuer-ID-Nummer noch eine Bescheinigung, eine Jahresreisekostenbescheinigung, dann habt ihr es doch elektronisch. Ja, was soll's denn? Aber verstehst du, bei DATEV ist klar, die haben es in der Lohnabrechnung drin, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt SAP-System habe?
Du brauchst halt im Programm Zweifel Schnittstelle entweder zur Lohnsteuerbescheinigung oder wie du sagst, dann ist der Weg natürlich mit einer zweiten Bescheinigung zu sagen, mach das M drauf. Wenn jemand ein M drauf hat, weiß ich zumindest, okay, da gibt es eine Reisekostenbescheinigung. Oder man macht es eben so, es gibt Seite 1 ist die Lohnsteuerbescheinigung und Datensatz 2 ist die Reisekostenbescheinigung. Und im Zweifel, wenn eben jemand gar keine Reisen hat, steht da halt eine Null drin.
Also irgend sowas, aber dieses M ist einfach dämlich. Und also das muss ich einfach sagen, der Manpower, um das reinzupriemeln, ist, und dadurch, dass das SAP im Bereich Lohnabrechnung eben auch jetzt, also ich sag's mal frech, Lohnabrechnung ein bisschen im Stich lässt, tauchen da jetzt unglaublich viele Systeme auf. Mhm. Und die Reise sind da standalone, aber die Daten sind ja da. Ihr müsst halt nur sagen, was ihr wollt. Ich verstehe nicht, von mir aus, aber warum es denn nie Bewegung gibt, das M regt uns jetzt schon, glaube ich, seit 2014 auf, da gab es Zeit lang, wo man es nicht bescheinigen musste, echt. Und auch die Finanzbeamte werden ja doch sagen, Leute, jetzt.
Ja, du hast es ja richtig dargestellt, der Kollege sieht ja nur in der Einkommensteuererklärung, da gab es Mahlzeitengestellung, wenn dann eben viele Reisekosten geltend gemacht werden, muss er im Zweifel nachfragen, um zu sagen, ja, ich sehe ja nur 100% Betrag, aber ich sehe es ja nicht aufgeschlüsselt nach Reise. Und erst wenn du dann, wie viele PDFs willst du dem Finanzamt schicken, dann erst an diesen PDFs sieht man ja dann überhaupt.
Ja, das ist schon durchweg klar. Aber Sebastian, bei uns kommt der Hinweis, Achtung, es wurde steuerfreie Tagesspäße gewährt, sie haben keine geltend gemacht, dieser Betrag wird dem Lohn zugerechnet. Was macht eine Mitarbeiterin von mir, die nicht mehr bei mir ist? Die geht her und erfindet Reisekosten. Und ich guck alle Steuererklärungen nach, hab das aber übersehen, da kommt vom Finanzamt, ich soll die Reisekosten vorlegen. Da stelle ich fest, da ist gar kein Datenmaterial da. Sag jetzt der Mitarbeiter, was haben sie gemacht? Ja, das sind 680 Euro und da habe ich auch 680 eingegeben, damit das Programm das nachversteuert. Ich krieg die Krise. Verstehst du? Lauter so Unsinn. Mach eine gescheite Bescheinigung. Und ich weiß nicht, wer in welchem Ministerium da jetzt gerade ein Hängerchen hat, in welchem Finanzministerium. Mensch, mach doch mal irgendwas. Mhm. Also, das wäre wünschenswert. Das M ist, also draußen in den Seminaren für die Arbeitgeber ist das immer ein Ärgernis. Ja. Aber jetzt habe ich mich schon aufgeregt. Sebastian, wird alles gut. Sorry, jetzt du am Stand.
Alles gut, du. Dafür machen wir es ja. Weil ich weiß ja, dass das ein Thema ist, das immer für Puls sorgt, einfach, weil es halt einfach ein Thema ist. Manche Sachen, die meint man gut und die Umsetzung ist manchmal.
Ja, es ist so schön gelungen, das steuerliche Reisekostenrecht.
Trifft dann auf eine Wirklichkeit.
Es ist so schön gelungen. Es ist wirklich für diese große Materie auch das BMF-Schreiben hält, die Verwaltung Meinung hält. Es ist machbar. Es ist einfach schön und nur das M ist so ein kleiner Fleck. Aber Sebastian, eine schöne Botschaft zum Schluss. Und zwar ganz süße Anfrage. Und zwar die Besorgnis, dass ein Gutschein für einen Lebensmittelhändler, wollen wir jetzt keinen Namen nennen, aber also wirklich nur eine Marke, also alles gut, dass man da, wenn man da zur Kasse geht, dann sind immer rechts solche Gutscheinkarte. Also bei mir gehe ich als drüber in der Penny und dann gehe ich auch an der Kasse vorbei. Links ist die Kasse und rechts ist eine Flut von Gutscheinkarten. Ja. Und jetzt hat mir jemand, mein Arbeitgeber, einen 50-Euro-Gutschein geschenkt für diesen Lade. Und jetzt war die besorgte, ganz schätzenswerte Kollegin, die sich viel Mühe macht, sagt, geht denn überhaupt noch so ein 50 oder so ein Sachgutschein für so ein Lebensmittellade, wenn ich damit doch eventuell so einen Amazon-Gutschein kaufen kann. Und Sebastian, hast da die Lösung.
Ich hätte da tatsächlich überhaupt keinen Schmerz mit, weil wichtig ist ja aus Sicht der Finanzverwaltung, man hat den Gutschein, der ein guter Gutschein im Sinne von, er ist ein Sachbezug, ist übergeben. Genau. Und was danach passiert, ist grundsätzlich dann nicht mehr wichtig. Dass ich den dann vielleicht in einen aus dem guten Gutschein einen schlechten Gutschein machen könnte, wäre erstmal Thema auf einer anderen Ebene, aber man muss auf der anderen Seite sehen, also ich habe es tatsächlich bei uns daraufhin ausprobiert, nachdem du es gesagt hast, habe gedacht, jetzt muss ich mal ausprobieren, ob ich, wenn ich den einen Gutschein kaufe, wieder durch die Kasse durchgehen kann und den umwandeln kann. Und dann hieß es halt, Geldwäschegesetz, das funktioniert nicht, man könne nicht Gutschein für Gutschein einlösen. Das hat mich schon mal beruhigt, dass das rein technisch schon mal recht schwierig wird. Das überhaupt
also ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe einen Gutschein
gekauft. Ich hoffe, mit gleichem Ergebnis.
Gehe am nächsten Tag in Edeka, löse leider, ich bin vormittags gegangen, löse aber einen Stau aus, weil die sagt, das geht nicht. Da sage ich, oh Mist, dann muss ich den Gutschein zurücklegen, sagt sie. Nee, das ist jetzt schwierig, das haben sie schon. Den habe ich jetzt schon, wollte ich versuchen zu aktivieren. Sage ich, habe aber kein Bargeld dabei, sagt sie. Das machen wir so, ich kann Ihnen zusätzlich zu Ihrer Rechnung 50 Euro auszahlen und die 50 Euro kriege ich dann gleich anschließend wieder, um den blöden Gutschein zu zahlen. Haben wir dann so gemacht. Stau wurde länger, aber also auch meine Feststellung, ich kann mit einem Gutschein, in dem Fall vom Edeka, also vom anständigen Edeka-Lade, keine Zweimarke Edeka-Lade, sondern wirklich Edeka-Lade, konnte ich keinen Gutschein kaufen. Und ich sage aus BMF schreibe ich eindeutig, schau sie, dass man nur eine Marke hat. Also wirklich nur eine Marke, nur Edeka, nur Rewe, nur Obi, nur Douglas, dann ist das BMF-Schreiben auch eigentlich eindeutig.
Ja, und dann haben wir auch die wenigsten Probleme, wenn man sowas hat. Und wie gesagt, und dann dürfte sich das Problem nicht stellen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, es ist ja lieb, wenn man sich über sowas Gedanken macht. Auf der anderen Seite ist ja dann immer die Frage, rein praktische Abwicklung. wenn du deinem Arbeitnehmer den Gutschein gegeben hast und der kauft sich damit irgendwas, du siehst ja nicht, was er damit kauft.
Ja, das ist halt die Befürchtung der steuerberatenden Berufe, Sebastian, dass halt irgendjemand eine Prüfung kommt und sagt,
genau.
Wir wollen es halt mal ordentlich machen. Das genau, hat mir an der Anfrage so gefallen.
Ja.
Also ich finde das richtig toll. Hat sich echt Sorge gemacht und auch im Sinne von guter Steuerberatung, muss ich jetzt einfach mal lobenderweise erwähnen, sagt jemand, ich mache mal den Gedanke und ich will da keinen Ärger haben. Aber jedenfalls, wir können eine Warnung geben. Das ist tatsächlich
rein technisch normalerweise ausgeschlossen. Kann natürlich mal anders passieren. Aber
genau, aber es hat eine Doppelsicherung. Also erstens technisch ausgeschlossen und zum Zweiten das BMF-Schreiben sagt, also Magegutscheinseite auf der sichere Seite. Und soweit, das ist, glaube ich, die letzte Botschaft. Und dann höre ich auf zu babbeln. Ich bin immer der Verzögerer, gell?
Nö, alles gut. Nur dafür machen wir es. Ja. Wir haben uns ja auch schon früher und das eine oder andere Mal unterhalten. Das darf ja auch so sein. Super.
Aber
und jetzt ist doch einfach nur schön. Jetzt musst du überlegen, jetzt ist Weihnachten schon vorbei. Wir sind nämlich am 28.12. Das neue Jahr grüßt. Es steht schon direkt vor der Tür. Und jetzt musst du überlegen, bei der Folge 16 haben wir vergessen, frohe Weihnachten zu wünschen. Das hole ich mal jetzt einfach nach. Und dafür denke ich aber dran, einen wunderschönen Rutsch ins
Wir wünschen einfach das nächste Neujahr für Weihnachten 26 alles gut. Das ist die vorausschauende Betrachtungsweise aus der SV. Ne? Steuer guckt gern zurück und sagt, naja, war es schönes Weihnachten. Und die Sozialversicherung sagt, vorausschauende Betrachtungsweise, auch 2026 wird es zu Weihnachten ganz viel Schnee haben und Glückseligkeit bestehen.
Naja. Genau, und wir werden ein wunderschönes neues Jahr haben. Wir werden auch den Podcast hoffentlich gemeinsam durch die Jahre immer schön weitermachen und viel Spaß dabei haben.
Jo.
Dann alles Gute nach March.
Jawohl. Und
einen wunderschönen Liebe
Grüße
Abend.
Nach Karlsruhe.
Mach es gut.
Ich mag dich, muss ich echt sagen. Macht Spaß. Du hältst als Finanzbeamter viel aus. Tut mir leid.
Oh, so schlimm ist es gar nicht. Also, mach es gut. Und tschüss.
Tschüss.